palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist die neue Folge Serie Amore. Zum Wochenstart nach Übergabe des Meisterpokals widmen wir uns heute natürlich in aller Ausführlichkeit der Nerazzurri, aber es war auch sonst einiges los an diesem Wochenende. Das soll nicht zu kurz kommen, genauso wenig wie die Begrüßung in Richtung von Marius Soike, der sich zugeschaltet hat.
Moin moin, Herr Ricky Saponara lese ich da unten.
Oh geil, ist das noch der Benutzername von, oh ja, ah nice. Und dann gucke ich auf den dritten Monitor und da ist unser Gast und der trägt so einen ganz feinen Zwirn mit dünner schwarzer Krawatte. Sieht so ein bisschen aus wie Simone Inzaghi. Oh nee, warte jetzt, das war nur so übergestülpt wie so eine Schürze. Jetzt zieht das ab und drunter kommt hervor ein weißes Poloshirt mit einem Anstecker und da steht drauf, ich guck mal, Scusa, Christian, du hattest recht. Thomas Hörner, der Modeberater der Inter-Trainerbank, ist bei uns. Ciao.
Ciao. Ja, ich muss zu Kreuze kriechen, was das Sportliche angeht. Was über das Outfit können wir auch noch mal kurz reden dann.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und sogar zwei Pokale im Gepäck. Also, lächelnd breit. Schon, oder?
Ja, kann man machen.
Sehr gut. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten noch von der Community und zum einen würde ich da mal ganz kurz reingehen wollen mit einer Gegendarstellung, die reingeflattert ist und zwar vom lieben Markus, der geschrieben hat, Ragazzi, höre gerade die Folge aus letzter Woche nach, das mit der Uhrzeit kann ich aufklären. Ihr erinnert euch, er hat uns nachts um 2:30 WhatsApp-Nachrichten in unsere Gruppe gepostet. Und er schreibt jetzt, wir nehmen an, dass das die Wahrheit ist natürlich, wir waren im Urlaub in Norwegen unterwegs und da zu See unterwegs. Na, dadurch war Empfang eigentlich meist weg, wenn man aber doch mal in unmittelbarer Nähe zum Festland war, hatte ich dann doch kurz Empfang und bei WhatsApp, die ich geschrieben hatte, weil es gerade kein Netz war, sind die dann in der Warteschleife hängen geblieben, so lange. Umgekehrt war es genauso, da kamen dann random um 3 Uhr alle möglichen WhatsApp-E-Mails, Push-Nachrichten rein. Und da kam keine Push-Nachricht zur Entlassung von Alberto Riera rein bei ihm. Naja, nur war mein Ton aus und ich habe das erst am nächsten Morgen gesehen. Also dann ist das vielleicht doch nicht so ganz wild, dass er uns nachts um 3 irgendwelche Roma-Sachen geschickt hat, oder?
Ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn man sich da auf so einer Fähre oder so Richtung Skandinavien kein Extranetz kauft, dann ist das manchmal schwierig.
Okay, hiermit richtig gestellt. Flori, unser persönlicher Edel-Kajari-Fan, hat noch auf die Sache mit Dosena und Davis Bezug genommen und geschrieben, sollte Dosena Davis wirklich beleidigt haben, möchte ihn nicht mehr im Trikot der Rosso Blue sehen. Aus der Reaktion von Davis würde ich schon schließen, dass es da was gab. Was mich total nervt, ist, dass er seine Entgleisung nicht einfach zugibt, sich entschuldigt und die 10 Spiele Sperre absitzt. Und jetzt, ohne es relativieren zu wollen, aber Affe ist bei all den Nettigkeiten, die auf dem Platz ausgetauscht werden, noch eher harmlos. Ja, kommt halt drauf an, zu wem du sagst, würde ich mal behaupten wollen in dem Kontext. Also da zu stehen und nicht so doofe Instagram-Posts absetzen, leider werden wir es vermutlich trotz 20 Kameras und zig Mikros nicht erfahren. Dann gibt's so eine Larifari-Sperre von 2 Spielen und Davis wird beim nächsten Auftritt hier im Stadion gnadenlos ausgepfiffen. Ich habe ehrlicherweise gar nicht mehr mitbekommen, ob es jetzt eine Konsequenz gab im Nachhinein bis dato.
Schnelle Googelei hat keine neueren Artikel ergeben als die vom 9. und 10. Mai.
Okay. Oh, was hast du hier von Tom noch Schönes reinkopiert? Ein Trikot-Tipp?
Ja, das anscheinend haben unsere Lieblingsbarden von Roy Bianco und die Abronzati Boys ein eigenes Trikot rausgebracht, das allerdings auch leider nicht ganz Serie A-Preise hat. Aber es liegt so zwischen den echten Serie A-Preisen und zwischen dem, hattest doch mal irgendwie dieses günstigere von Fiorentina gekauft, was, glaube ich, einfach ohne Serie A-Badge war oder so.
Nee, da gibt es ja verschiedene Trikot-Varianten inzwischen, also Replika und Original und was weiß ich. Ja, aber okay, es sieht gut aus, hast du mir das angeguckt, aber 75 Tacken, nun gut. Das soll es auch fürs Erste zum Community-Management gewesen sein, jetzt gucke ich mir hier rein. Also, ganz viel Champions-League-Kampf war am Start. Ich war mit Kollegen Schnatti Schnatterer beim römischen Derby unterwegs. Ganz kurz, Thomas, wie hast du diese Posse rund um die Spieltagsansetzung des Derbys und des Tennisturniers verfolgt?
Ja, verfolgt wäre ein bisschen übertrieben. Ich habe es mitbekommen, habe jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht das Spiel geguckt, weil ich zu viel deutschen Fußball mir angucken musste und weiß jetzt gar nicht, ob es dann im Chaos geendet ist oder eher nicht.
Sie haben es tatsächlich organisatorisch dann doch noch ganz gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Lazio-Kurve, und das war natürlich ein bisschen schade, aber das liegt auch nicht nur an der Ansetzung, sondern insgesamt, glaube ich, Gemengelage, Fans, Lotito. Zum Coppa-Finale sind sie ja gekommen, aber beim Derby war eigentlich fast die gesamte Kurve leer. Also wenn das 1000 Lazio-Fans im Stadion waren, dann ist das vielleicht sogar schon hochgegriffen. Das war schon echt krass.
Ja, das ist echt krass. Also die ziehen es auch einfach durch.
Ja. Kai hatte dazu geschrieben, kennt einige, die jetzt darauf verzichten, zum Derby zu gehen. Je näher das Spiel rückt, desto teurer werden die Tickets. Blöd nur, wenn man nicht einplanen kann, weil das Spiel stattfindet. Ja, also das ist schon irre. Montag hat es ja dann eh nicht stattgefunden. Da wäre auch noch ein Streik der Öffis gewesen. Ja, und dann hat er noch dazu gefragt, könnt ihr mir die Rote für Wesley erklären? Ja, das war eine schöne Derby-Szene. Ich muss in diesem Spiel wieder sagen, ich bin nach wie vor ein riesengroßer Fan von Kollegen Maresca. Also wie er dieses Derby gepfiffen hat mit aller Seelenruhe und so einer gewissen Scheißegal-Haltung. Das hat mich schon abgeholt. Und ich bin der Meinung, dass nicht nur Rovella da geschlagen hat, sondern dass Wesley auch einmal die Hand ausgerutscht ist. Also war das dann in Summe schon okay.
Habe ich auch so gesehen in der irgendeiner Zeitlupe.
Ja. Und vor allem ist aber auch geil, wie er einfach beiden rot gegeben hat und dann ist er Richtung Mittellinie gelaufen. Ich glaube, die waren noch nicht mal aus dem Innenraum raus. Dann gemeint, so, jetzt spielen wir weiter. Dafür hat er die Karten stecken lassen. Bei Maldini hat er auch irgendwie an dem Tag richtig Bock. Der hat dann Mario Hermoso noch einmal so fast das Schienbein durchgetreten und Hermoso ist einfach stehen geblieben erst und ist dann umgefallen und hat seinen 2 Zentimeter großen Schienbeinschoner aus dem Stutzen gezogen und dann hast du wirklich so einen, also die Kamera hat das gut eingefangen, du hast einfach 2 Stollenabdrücke zentral auf dem Schienbein gesehen. Oh, Maresca hat einfach gar nichts gegeben und VAR hat sich auch nicht gemeldet. Also ist in jedem anderen Spiel für mich glattrot.
Ich war auch ein bisschen verwirrt. Das gut. Aber gab's Freistoß hat er gepfiffen, ne?
Freistoß hat er gepfiffen, ja.
Gut,
das Foul hat er schon erkannt. Ansonsten war es Mancini-Time. Schön Doppelpack geschnürt.
Das ist da manifestiert man sich auf jeden Fall nochmal in den Herzen, ne?
Absolut. Wobei Lazio deutlich besser war als gegen Inter. Und so in der ersten Halbzeit finde ich sogar tatsächlich ein bisschen die stärkere Mannschaft.
Aber ja, ist sozusagen so ein bisschen dann, das ist ja 44. oder so, das 1-0.
Ja. Ja, sind also 2 Standardgegentore.
Ja, und der berühmte psychologische Zeitpunkt.
So.
Hast du, glaube ich, nicht gesagt, bin ich enttäuscht.
Habe ich leider nicht gesagt, nee, dumm. Den liegen gelassen. Paulo Dybala hat geil aufgezockt, tatsächlich. Der hat auf der, also gab so ein paar Aktionen, hat an der Grundlinie, das sah wieder aus wie in guten alten Zeiten, hat er so 3-4 Spieler auf einmal nass gemacht. Und im Nachhinein noch einen schönen Post abgesetzt zum Derby. Ich glaube, hat Guendouzi sogar getaggt, ne? Hat irgendwie geschrieben, auch wenn mein Freund nicht da war, hatte ich einen schönen Tag im Olympico oder so. Also, ja, nice.
Vielleicht wechselt er ja zu Gala und dann können sie dann nächstes Jahr nochmal.
Flo hatte dazu noch geschrieben, dachte, es wird schwierig, nach Lulic, Radu, Carlos Alberto und Guendouzi einen Lieblings-Lazialo zu finden. Rovella ist Gott sei Dank voll in die Bresche gesprungen. Forza Roma und liebe Grüße an euch alle und alle Serie Amore-ZuhörerInnen.
Ja. Hat dann auch nochmal, er hat gezeigt, dass die ganz junge Serie Amore Community das Spiel auch mitverfolgt hat. Also wenn wir das jetzt noch 15 Jahre machen und dass das Thema Podcasts dann noch gibt, dann haben wir noch einen fleißigen Hörer oder Hörerin.
Ja. Warte mal, Carlos Alberto? Er meint Luis Alberto, oder? Schon, ne?
Ja.
Gerade ich.
Carlos Alberto, das wäre gute Erinnerung, ne?
Ja, super. Das wäre ein Transfer, den hätte Clemens Fritz übrigens auch gemacht, glaube ich.
Hat er ja gewissermaßen gemacht. Ja,
stimmt. Ah, herrlich. Ansonsten, der Pharao ist noch verabschiedet worden unter vielen Tränen. Ist bitter, der hatte noch eine riesen Torschance. Hätte der dann noch mal vor der Kurve genetzt, glaube ich, zum Schluss, das wäre schon auch geil gewesen.
Aber so oder so, Roma mit einem Bein in der Champions League.
Ja. Como hat Parma noch geschlagen. Genoa Milan geht an die Rossoneri. Da muss wirklich, ich habe in der Halbzeit mit Christoph Stadler gesprochen, also die erste Hälfte muss wirklich wieder zum Abgewöhnen gewesen sein.
Oder da gab es, das hatten wir jetzt auch gerade bei Instagram geteilt, ich weiß gar nicht, ob das von dem Spiel live war oder von einer der Vorwochen, bei den englischsprachigen Kollegen von CBS hat, ich glaube, Michele Grella heißt der Kollege, hat gesagt, er hat den Vergleich angestellt, wenn man, also auf den hier Zigarettenpackungen sind ja so Bildchen drauf und die Hinweise, kann tödlich sein und so. Mhm. Wenn man eine Zigarettenschachtel raucht, dann stirbt man davon nicht. Aber wenn man immer mehr und über die Jahre und immer weiter raucht, dann steigert sich die Wahrscheinlichkeit natürlich auch. Und er hat das dann mit dem verglichen, wenn man Allegri-Fußball bei Milan guckt.
Das ist hart. Das ist hart. Oh, ja, ja. Na gut, aber sie haben es jetzt, also zwischenzeitlich sah es so aus, als verspielen sie die Champions League noch. Jetzt sieht es ganz viel eher danach aus, als würden wir nächstes Jahr Juve nicht in der Königsklasse sehen. Die verlieren dann zu Hause und dann auch noch ausgerechnet gegen die Fiorentina. Mandragora hat auch schön einen reingezimmert. Und ja, Spalletti, mit wem war das nach dem Spiel? Mit Fagioli, wo er ihn so an... Hast du das Video, hat jemand das Video von euch gesehen?
Ich hab's gesehen, ja.
Ja. Hat irgendwie Aura, wie er ihn anguckt und nimmt die Hand weg, aber wenn du halt das Spiel verloren hast, dann hat es irgendwie auch schon wieder Minus-Aura, oder?
Bisschen.
Naja. Ah ja, hier. Niklas hat geschrieben, Hauptsache ihr fragt Thomas heute nichts zu Juve. Wie gefällt dir Juve so?
Ja, ich sag mal ehrlich, also wenn das in der Konstellation so bleibt in der Tabelle, hätte ich jetzt nichts dagegen. Andererseits denkt man ja auch immer so ein bisschen an sich. Und dann denke ich so an Manu Kone und was es vielleicht bewirken könnte, also die Chancen, dass der zu Inter kommt, wenn die Roma nicht Champions League spielt, aber das sind allerlei so Szenarien. Ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages, rein von der Konstellation mag ich die schon ganz, ganz gerne, die gerade so in der Champions League wäre.
Und Francesco? Ich habe echt gedacht, wir hören von ihm nichts und er vergräbt sich einfach. Aber es muss gerade extrem bitter sein für alle Juventini. Und er meint, ciao ragazzi, ich verweise einfach auf die Folge vom 17.11. Die hieß falsche Prioritäten bezüglich Spalletti. Schafft es nicht in die CL. Und die vorzeitige Verlängerung hat den Schlussspurt bei Juve mit kaputt gemacht, weil es das Signal war, dass man dieses Ziel bereits erreicht hätte.
Ich habe nun die Spiele nicht gesehen und kann deswegen zum Auftritt der Mannschaft und auch von Spalletti selbst nicht wirklich was sagen. Aber den Gedanken, der Trainer verlängert, bekommt den Vertrag und deswegen gibt man sich keine Mühe mehr, finde ich eigentlich. Also das, wenn das stimmt, dann ist das eigentlich ja schon, da kann sie ja den Laden auch dicht machen. So.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund ist, aber so ein bisschen, hast ja vorhin Aura gesagt, also so die Euro hat schon viel irgendwie von seiner Aura, finde ich, kaputt gemacht, ne? Also ich habe das damals eng begleitet auch und irgendwie hat er sich da auch in Sachen verrannt und wenn jetzt sozusagen das große Saisonziel wieder nicht erreicht wird, ich finde eigentlich, das Potenzial wäre da auf jeden Fall gegeben in der Mannschaft, dass du mindestens unter die Top 4 kommst. Ja.
Ja, und vor allem hatten sie das Momentum ja auf ihrer Seite. Aber ich meine, ich glaube, das habe ich letzte Woche mal gesagt, ich habe das Spiel gegen Hellas ein bisschen gesehen und ich habe das gegen Lecce vollständig gesehen, wo man ja eigentlich auch in Führung geht, viele Chancen hat und dann hinten raus nochmal so anfängt zu schwimmen, das ist halt dann irgendwie nicht im Stil einer Spitzenmannschaft. Das ist und ja, also ganz, ganz schwierig. Okay, ich glaube, es ist zum Beispiel von McKennie so ein Tor aberkannt worden, wo ich auch sage, das ist einfach so Larifari, da Stürmerfoul zu pfeifen, aber da sollte man sich jetzt irgendwie auch nicht ja, irgendwie mit den Schiedsrichtern beschäftigen, wenn man dann in so einer Phase zu Hause gegen ein Team, das so wirklich auch eine problematische Saison hat und bei dem es um nichts mehr geht. Ja. Ganz, ganz schwierig.
Nette Anekdote zum Spiel habe ich noch von meinem lieben Freund Klaus gehört, der ist gerade in Florenz im Urlaub und hat dort nach dem Spiel in der Stadt einen Junggesellenabschied längs laufen sehen und der Bräutigam hatte ein Vlahovic-Juventus-Trikot an.
Also so ein bisschen wie du sonst ein rosa Seepferdchen anziehen musst, ist die Strafe, wenn du ein Vlahovic-Trikot anziehen musst.
Ja.
Ja. Hey, ja, ja. War auch, wir haben die Tabellenführung wieder abgegeben im Übrigen, Marius.
Hat wegen Malen ihm? Achso, Malen hat auch nicht getroffen.
Malen hat nicht getroffen, ja, alles.
Aber da, es gibt ja noch einen Spieltag und also Roma bei Hellas und was haben wir da noch? Das wird schon.
Also Napoli ist durch, die haben 3-0 in Pisa gewonnen im Übrigen.
Ja, Højlund hat da auch nochmal das 3-0, glaube ich, gemacht in der Nachspielzeit, ist jetzt auch fest verpflichtet.
Ah, okay.
Für 44 Millionen Euro.
Boah, da habe ich aber für schlechtere Spieler auch schon mehr Geld ausgegeben gesehen, würde ich sagen.
Ja, ist auch eine Summe, die, wo sich vielleicht auch Manchester United jetzt im Nachhinein denkt, hätten wir das damals mal geboten. Ein bisschen realistischer.
Letzter Spieltag darf dann jeden Fall Como bei Cremonese, aber die sind natürlich auch trotzdem Hintertreffen. Milan gegen Cagliari. Das wäre halt wirklich, wenn Milan gegen Cagliari bottelt. Juve beim Toro. Ah, nochmal schönes Derby zum Schluss. Und Roma bei Hellas. Terminierung ist raus. Ich muss sagen, Terminierung letzter Spieltag komplett beschissen. Zerschießt mir alles. Ich werde kein Spiel sehen. Also ich hatte ja Bologna-Inter als Option oder Hellas Roma, so wenn die das auf den Samstag machen. Jetzt sind die ganzen Champions-League-Spiele sind Sonntagabend 20.45 Uhr. Und ich fahre ja halt nicht wieder irgendwie die halbe Strecke aus der Toskana nach oben, um dann in Büro. Also das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm von der Serie A. Das muss man einfach mal so sagen, auch aus persönlichen Gründen. Und Bologna-Inter würde so halb gehen, aber es ist gestört. Die rufen einfach billigstes Ticket, was man noch kriegt. Selbst im Familienblock sind 100 Tacken, ein Ticket.
So kurzfristig Akkreditierung oder so.
Ja,
schwierig.
Weiß ich auch nicht.
Das kann man immer machen. So. Vorausgesetzt, du bist alleine hin.
Nee, wenn, dann würde ich ja noch die Family mitnehmen. Habe ich zwar auch schon mal mit Akkreditierung geschafft, aber das war auch einmal durch Zufall bei der Fiorentina, sogar im Hospitality-Sektor und dann noch irgendwie Empoli und so. Da war das aber auch, da hätte man auch einfach so reinlaufen können, gefühlt. Ja, Cagliari haben mich gerade angesprochen, die haben sich gerettet. Da gab es ja einen Dreierpack, die Abstiegskandidaten am vergangenen Spieltag, die haben zu Hause 2-1 gegen Torino gewonnen. Die anderen Spiele waren dann noch deutlich relevanter. Ich habe mir 90 Minuten Udinese-Cremonese reingezogen und ich glaube, ich hätte lieber Sassuolo-Lecce machen sollen. Also Udinese gegen Cremonese war original Wardy & Co. ganz gut rausgekommen, wirklich, aber auch so Sachen gemacht, die haben aus allen Lagen geschossen. Also wenn sich was geboten hat, Bonazzoli oder auch hier Kollege Außenverteidiger, den ich mit, hier, Pizzella. Ball kommt nach einer Ecke raus, aus 35 Metern. Na gut, bevor es einen Konter gibt, schieße ich den einfach 20 Meter über und neben das Tor. Das waren die ersten 10 Minuten. Dann das Tor entsteht und da dachte ich wirklich kurz, es ist geskriptet. Der Bonazzoli ist in einer guten Abschlussposition, aber Vardy steht eigentlich fast frei vorm Tor. Er legt ihn nicht rüber, schießt ihn so und Okoye schaufelt ihn so in die Mitte, dass Vardy ihn abstauben kann. Und dann, das war, was war das, 10. Minute? Und ab der 11. Minute wurde auf Zeit gespielt. Aber gefühlt von beiden Seiten. Jeder Einwurf hat eine Minute gedauert. Und es war so langsam. Es war alles so langsam. Ja.
Ich habe gerade mal schnell geguckt. Pizzella hat seine Torjägerqualitäten auf jeden Fall in 211 Serie A-Spielen ein einziges Mal unter Beweis gestellt. Und zwar am 17. April 2021 bei einer 3:4 Niederlage von Parma in Cagliari.
Ah, guck, das sind die Fakten.
Der Dennis Diekmeyer der Serie A. Fast.
Im Endeffekt bringt es ihnen wahrscheinlich nichts, weil Lecce, habt ihr diese Schlusssequenz gesehen bei Sassuolo gegen Lecce? Also 90 plus 5, 2:2, Sassuolo, ich war eventuell ein Zentimeter abseits, aber das wurde natürlich dann nicht aufgelöst. Sassuolo hat die Riesenchance und freistehend, ich weiß nicht, wer es war, schiebt er den mit der letzten Sekunde der Nachspielzeit eigentlich übers Tor. Es läuft noch die Zeitlupe, es kommt ein langer, hoher Ball und Lecce macht selber das 3:2. Also es war wieder so ein bisschen Lecce Insanity, wie es ein bisschen auch in der vergangenen Saison hinten raus war.
Ich würde es ja, also nachdem das in den letzten Jahren dann bei seinen Abstiegen teilweise ein bisschen unglücklich war, würde ich bei Di Francesco einfach mal sagen.
Hat er sich verdient?
Hat er sich verdient.
Irgendwie schon.
Ich habe erst mal schnell nachgeguckt, dass er nicht zwischenzeitlich entlassen worden ist und ich das nicht mitbekommen habe. Nee, er ist noch da.
Nee, ist noch da. Damit geht auf jeden Fall Lecce jetzt mit einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag, spielt gegen Genoa und Cremonese halt eben gegen Como.
Also Como jetzt nicht hundertprozentig in Form in den letzten Wochen, haben wir irgendwie drüber gesprochen auch. Aber musste wahrscheinlich trotzdem schon dann irgendwie früh eklig 1-0 führen oder so. Sonst wird das wahrscheinlich ganz schwierig, wenn Cremonese halt eben sich auch nicht hinten reinstellen kann.
Programmtipp trotzdem, ich habe am Abend davor, ich glaube deswegen habe ich mich auch dann für Udinese gegen Cremonese entschieden, ich habe am Abend davor mir die Vardy-Doku angeguckt, die jetzt ganz neu rausgekommen ist.
Und?
Ist Netflix, oder?
Ja, Netflix, die ist eine Auskopplung von, also ein Teil der Untold-Serie und das finde ich eh mal ziemlich gut gemacht und das ist schon, klar, werden da viele Sachen bedient und das Leicester Miracle wird natürlich auch hochgehypt. Da wird jetzt nicht erwähnt, dass die natürlich auch super viel Geld hatten, aber ich meine, so schon gute Einblicke und er gibt, also habe ich ihn auch nochmal irgendwie so und seine ganze Aufstieg aus den untersten Ligen.
Er ist schon irre.
Ist schon krass. Und er ist als Typ auch echt, also seine Frau spricht auch drüber, wie er so, also ich meine, der war jetzt dem Alkohol oder ist dem Alkohol auch nicht abgeneigt, aber hat da zwischenzeitlich auch eine Phase gehabt, wo das, glaube ich, ein bisschen beyond einfach nur Spaß war. Mhm. Und kann man sich gut angucken, so 90 Minuten, halt mit geilen, also mit ganzen Spielszenen, alle Rechte und dann Claudio Ranieri Antritt, so.
Ja, ich habe auch einen Trailer gesehen, habe mich sofort angefixt.
Ja, also kann man sich gut geben auf jeden Fall. Atalanta am Schluss nochmal gegen Bologna verloren, das war auch noch. Und Inter zu Hause nur 1-1 gegen Hellas. Was Hellas da hinten raus nochmal für Punkte holt, ne? Aber es war ja dann irgendwie eh Lirum Larum, alles egal. Ich fand die Choreo richtig geil, muss ich sagen. Da haben sie wieder auch die dann sozusagen so live noch mit diesem Farbpinsel und so. Also gute Choreos in San Siro, sie haben schon was. Also und Ehre wem Ehre gebührt zur Meisterparty. Hast du dir das über 90 Minuten angeguckt gegen Hellas, Thomas? Oder hast du eingeschaltet zur Pokalübergabe?
Nee, tatsächlich habe ich das nicht ganz geguckt. Das ist eines der wenigen Spiele in der Saison. Also sonst habe ich es eigentlich fast immer geschafft. Da habe ich aber tatsächlich einfach gesagt, ich gucke zweite Liga.
Stimmt, da war ja auch was. Oh Gott, ey. Und die Relegationsspiele, da habe ich richtig Bock drauf jetzt, ne?
Doch, ja. Ich muss ja sogar noch hin.
Ach, echt? Bei beiden?
Na, nur in Wolfsburg.
Ja. Nur in Wolfsburg. Na, immerhin. Was ist dein Moment der Saison für dich?
Boah, so einen richtigen Moment, der da jetzt hervorsticht. Weiß gar nicht, ob ich den habe jetzt spontan. Aber wo ihr vorher das Outfit angesprochen habt, da kann man ja damit einsteigen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Kivu, der kann bei einer italienischen Mailänder Luxusmarke Canali sich raussuchen, was er möchte, wählt ein weißes Polo und zieht darüber einen Sakko. Ich check's wirklich nicht ganz, warum er das macht, was das soll. Was sagt ihr?
Ja, das ist für mich schon so ein Running Gag geworden, seitdem du das mal irgendwie, glaube ich, bei Insta geschrieben hattest. Das war aber, glaube ich, du hast es ist aus dir rausgeplatzt, meine ich, in einem Moment, als es sportlich nicht so gut lief, oder?
Ja, mutmaßlich wahrscheinlich irgendwie, also Champions League kann man ja vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, ja. Da ist es ja wirklich nicht so glorreich gelaufen. Und ja, dann natürlich ist es dann vor allem, glaube ich, im Kontrast mit Simone Inzaghi, den ich über die Jahre wirklich schon lieben gelernt habe und über seine Outfits, glaube ich, muss man keine weiteren Worte verlieren. Das sitzt von A bis Z.
Ja.
Ich würde sogar sagen, so aus meiner Erinnerung, dass es nach der ersten Derby-Niederlage war, also schon ganz am Anfang der Saison, wo man sich ja dann wahrscheinlich eh noch nicht so sicher war, in welche Richtung das jetzt eigentlich geht.
Ja, da war wahrscheinlich schon auch ein bisschen noch dieser Trennungsschmerz, würde ich sagen, bei mir. Also, weil ich schon Inzaghi für einen einfach herausragenden Trainer halte und in Summe, also wenn es jetzt wirklich das erste Derby war, weiß ich gar nicht, also das weiß ich jetzt so genau gar nicht mehr. Ich finde das Outfit trotzdem scheiße. und in Summe, das ist, glaube ich, halt so der große Makel dieser sonst sehr erfolgreichen Saison, hat man einfach in Spitzenspielen, egal ob es in der Liga oder in der Champions League war, einfach kein gutes Bild abgegeben. Und über die letzten Jahre ist halt schon so ein Selbstverständnis gewachsen, auch durch 2 Finalteilnahmen in 3 Jahren. Und dazwischen ein sehr, sehr unglückliches Ausscheiden gegen Atletico mit einer Mannschaft, wo auch mehr drin gewesen wäre. Ja, es ist einfach so ein europäisches Selbstverständnis. Und da, finde ich, ist es dann schon nicht schön, wenn du gegen Milan verlierst, gegen Juve verlierst, gegen Arsenal verlierst, gegen Liverpool verlierst, gegen Bodo Glimt rausgehst. So, das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich jetzt nach der Saison auch hinsetzen muss und das auch für die nächste Saison einfach besser gestalten muss.
Kurz, um das mit dem Outfit rund zu machen, ich fühle das schon auch, was du meinst. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn er sich damit halt wohler fühlt, dann ist es, ich glaube, das ist halt er so irgendwie. Und manchmal sieht er ja auch so ein bisschen aus wie ein, ich finde, vom Aussehen her und so wie er dann manchmal reinblickt, sieht er eher aus wie ein Co-Trainer, ganz oft. So.
Ja, also ich reg mich zum Beispiel tatsächlich sehr oft über diese Outfits in Deutschland auf. Also ich finde, du kannst dich schon ordentlich anziehen, wenn du ein deutscher Profifußballtrainer bist. So, deswegen gucke ich da immer so ein bisschen drauf und dann guckst du einfach, keine Ahnung, Genoa gegen Hellas und da ist der Trainer auch top gekleidet. Ich finde, das gehört irgendwie zu diesem Gesamtbild Serie A ein bisschen dazu, weißt du? Und das Lustige ist ja, also Kivu habe ich als Spieler absolut geliebt und der war ja als Spieler auch sehr, sehr elegant und finde auf eine Weise auch schon stylisch. Also deswegen verstehe ich es gar nicht.
Okay. Gut. Ja, dann lass uns doch trotzdem jetzt kurz bei den negativen Sachen bleiben. Entlassen wir dich hinten aus mit einem besseren Gefühl, weil wir es gerade schon bei der Champions League waren und beim Trainer. War die Mannschaft zu dem Zeitpunkt überspielt oder hat er sich auch einfach vercoacht da und hat er Bode unterschätzt? Weil ich erinnere mich gerade an das Hinspiel, da waren sie alle gar nicht da, aber da hat er auch teilweise, klar, da war Dumfries noch nicht wieder richtig 100% fit, aber da hat er zum, ich glaube, das einzige Mal in der Saison dann, da hat Damian von Beginn an gespielt, auch meine ich.
Kann sein, ja.
Ja, und es war so, also als wäre es sozusagen beim Trainer losgegangen und es hätte sich auf die Mannschaft übertragen, dass man da an dem Tag nicht gefühlt hat, dass das Champions League K.O.-Runde ist.
Ja, der Fehler beginnt ja eigentlich schon vorher, dass du überhaupt diese Playoffs spielen musst. Das war ja schon mal per se unnötig. Also das hast du auch mit schlechten Ergebnissen hinten raus dir selber noch eingebrockt. Und dann fand ich schon auch, dass die Aufstellung im Hinspiel, das war schon so ein bisschen, keine Ahnung, dritte Runde Coppa Italia, was man da halt aufbietet. Und Und da hast du sozusagen die Warnzeichen nicht wahrgenommen und du hast auch diese Intensität nicht pariert, die der Gegner da entgegengesetzt hat. Und das ist einfach enorm bitter, dass du halt gegen Bodo Glimt rausgehst. Also so toll das auch gewesen sein mag, was die da zwischenzeitlich gespielt haben. In der nächsten Runde hättest du Sporting gehabt und schwuppsdiwupps bist du wieder im Viertelfinale. Ist alles drin mit dieser Mannschaft.
Hm.
Und so leichtfertig das zu verzocken, also das ist für mich auch jetzt kein Wermutstropfen oder so, was so ein bisschen die Saison so ein bisschen schwarz färbt oder so, an nur so einer kleinen Stelle. Es ist halt schon eklatant und also auch was das Finanzielle angeht, das sind halt einfach 30, 40 Millionen, die du dir in Summe dann einfach entgehen lässt, weil du einfach nicht ins Viertelfinale gekommen bist, was mit der Mannschaft das Ziel sein muss und was auch beim Output der vergangenen Jahre das Ziel sein muss.
Trotzdem, wenn du am Anfang drüber gesprochen hast, dass da so großer Trennungsschmerz war, hättest du es ihm zugetraut nach dem ja, Umbruch und dem Sommer und auch den so Querelen innerhalb der Mannschaft, dass dann doch so zum Beispiel konstant auf die Saison in der Liga gesehen so gut hinzubekommen?
Wahrscheinlich vom Bauchgefühl eher nicht, weil er halt einfach ein ja, sehr unerfahrener Trainer war auf Profi-Level. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so zurückschaue, er wurde halt angestellt von Giuseppe Marotta. Und am Ende des Tages, wenn Giuseppe Marotta ein anderes Bauchgefühl hat als ich, dann liegt tendenziell schon auch er richtig. Also wenn er etwas in seiner Karriere gemacht hat, dann ist es eigentlich für jede Phase eines Clubs immer den perfekten Trainer zu wählen. Und das hat er wahrscheinlich jetzt in dem Übergang auch mutmaßlich getan. Also die nationalen Erfolge sprechen ja auch für sich.
Ich guck mal gerade, es sind noch ein paar Sachen dazu, aber zu Kivu gar nicht so richtig reingekommen bei der Community. Ne? Da geht es eher schon so um den Ausblick. Wer war neben, ich weiß, du bist ja unser persönlicher Barella-Fanboy, der sich natürlich auch seine Auszeiten genommen hat. Aber ja. wenn wir da will ich dich jetzt nicht in Bredouille bringen, deinen Liebling sozusagen hier kritisieren zu müssen, aber wenn wir ihn und Di Marco rausnehmen, wer ist sonst so deine überzeugendsten Spieler diese Saison?
Jetzt kann ich ja mit purer Objektivität glänzen. Also es war wahrscheinlich Barellas schlechteste Saison, seit ich ihn überhaupt verfolge. Insgesamt. Hinten raus ist er wieder schon stark gewesen, aber gerade auch, als man es dann dringend gebraucht hätte gegen Bodo Glimt und so oder in anderen Champions League-Spielen, also gerade in der Mitte der Saison, war er echt weit von seiner Form entfernt. Und das weiß er, glaube ich, auch. ansonsten ist, glaube ich, Di Marco der Spieler der Saison. Also ganz objektiv wird er das wahrscheinlich werden. Und wen ich halt ganz fantastisch war Zielinski. Also der, wie er dann als Register dann auch gespielt hat, was er auch für Tore geschossen hat, wie er auch mir nichts, dir nichts, dann Çalhanoğlu ersetzt hat, als der dann immer ausfiel auf der Position und ist einfach eine Augenweide dieser Spieler. Also das ist tatsächlich ein Versäumnis von Inzaghi, dass er den halt nicht irgendwie maximiert bekommen hat in seinem letzten Jahr.
Stimmt, da war er zu sehr einfach nur Rotationsspieler, ja, weil vielleicht auch nicht das komplette Vertrauen gehabt oder das er braucht, aber ja, da bin ich voll bei dir. Das ist so ein geiler Zocker. Mhm. Also wirklich, und der strahlt auch sowas am Ball aus, was, glaube ich, deinen Mitspielern auch so viel Gutes gibt. Ne? Also dem gibst du den Ball und er macht schon was damit. Er
total.
Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Ja, ganz lustig, auch bei der Coppa Italia, das hast ja du kommentiert, da hast du gesagt, jetzt achten wir mal auf die Läufe des Spielers mit den gelben Schuhen und mit den runtergekrempelten Stutzen. Und ich habe zuerst Zielinski angeschaut, weil der hat genau dasselbe, wie du hast Di Marco gemeint.
Ach so.
Zielinski hat genau das gleiche Outfit sozusagen untenrum gehabt, ja.
Okay. Stimmt, da war ich auf den Augen bei Di Marco. Oh ja, apropos Pokalfinale hier, unser, okay, muss man sagen, Lazio-Fan Christian hatte gefragt, warum niemand die Ecke vor dem 0-1 in Frage gestellt hat. Aus meiner Sicht sah es zumindest so aus, als wäre Dumfries zuletzt am Ball gewesen, auch anhand der Körpersprache. Ich meine, ich habe es im Live-Kommentar kurz zumindest angesprochen, dass es eine strittige Entscheidung ist, aber ja, whatever. Also ich bin ehrlicher kommt ja jetzt dann auch dank VAR. Und das, da gab es 2, 3 Zeitlupen davon und ich weiß am Ende trotzdem nicht, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und dann musst du das halt fressen und die Ecke besser verteidigen, ist dann meine Meinung. Aber da freue ich mich auch drauf, wenn es dann 6 Minuten dauert, bis die Ecke ausgeführt wird, wenn wir angucken, ob das eine war oder nicht. Nice. Und sonst, das war richtig clean Inter, das Finale, oder? Ja,
das war eigentlich so, dass, also es hing, glaube ich, auch echt mit einem Gegner zusammen, der jetzt auch echt nicht so der Gradmesser für Inter war. Ich glaube auch nicht nur an dem Abend. Aber sonst war das schon auch so der Fußball, wie ich den die Saison erlebt habe. Also schon sehr gut organisiert, schon auch nach vorne orientiert und aber nicht so mit diesen wilden Positionswechseln wie bei Inzaghi teilweise. Das ist schon etwas, was ich gerade international auch vermisst habe. Ich glaube, diese Variabilität, die Inzaghi in seinem Spiel hatte, das war gerade international einfach so ein Gamechanger. Und das in der Serie A, bei der Intensität, die du da auch entgegengesetzt bekommst und so, ist das einfach absolut ausreichend gewesen oder beziehungsweise mehr als nur ausreichend, ihr wisst, was ich meine. Das war halt, das ist halt einfach souverän.
Was glaubst du, warum ist das unter Kivu so? Also ich habe eine Statistik gesehen, das hatten wir, glaube ich, das war schon mal, ich habe sie selber auch mal rausgeholt, das war, ich glaube, wann wird es gewesen sein? War das kurz nach der Winterpause? Wobei, die war eh so kurz, dann weiß ich nicht mehr genau. Ja, dass insgesamt, dass die letzte Kette oder alle ja extrem, also fast 15 Meter höher stehen im Schnitt als unter Inzaghi. Also das ist irgendwie mutiger, aber das andere vorne, wie du angesprochen hast, halt nicht ganz so.
Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich miteinander zusammen. Also das Pressing wurde nach vorne verlagert, wie du schon sagst. Also ich glaube auch, was hohe Ballgewinne angeht, ist Inter, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch auch Spitzenplatz in der Serie A. Diese Überfallkommandos durch die variablen Positionen bei Inzaghi, die funktionieren natürlich besser, wenn du 15 Meter weiter hinten damit anfängst, wenn du mehr Räume hast. Das ist schon sozusagen Kern der Idee gewesen. Ich weiß halt nicht, ob gerade international sozusagen dieser bisschen vorhersehbarere Spielstil, ob er dich da weiterbringt. Also in der Saison hat er dich halt de facto nicht dorthin gebracht, wo du hin wolltest. Generell finde ich aber schon positiv bei Kivu. Also der hat ja eben auch gesagt, die Zeiten haben sich verändert. Nicht mehr die beste Defensive wird Meister, sondern die beste Offensive. Da hat er seinen Beitrag geleistet. Die Spieler haben auch ihren Beitrag geleistet. Und dass zumindest mal ein Trainer mit diesem Mindset bei Inter jetzt ja auch verlängert hat, das finde ich schon gut, weil ich glaube, da bildet er eine Entwicklung ab, die absolut zutreffend ist, so im europäischen Fußball. Und wo man dann zum Beispiel bei Milan und Allegri sieht, dass das einfach vielleicht tatsächlich jetzt seit 7, 8 Jahren überholt ist, was die davor haben.
Und trotzdem gewinnt ihr keine Derbys.
Ja, das stimmt. Ja, ganz lustig. Ich hatte die Möglichkeit, sozusagen mit meiner Freundin auch so zeitweise in Berlin zu wohnen. Das erzähle ich deshalb, weil es da den Interclub Berlin gibt und direkt unter dieser Wohnung, die wir so noch nebenbei hatten, für eine kurze Zeit, nur zur Zwischenmiete, war sozusagen immer Treffpunkt vor jedem Heimspiel. Interclub Berlin bin ich halt immer wieder auch mal runtergegangen und habe mir da tatsächlich auch das Derby zum Beispiel angeguckt. Also war mir eine große Freude auf jeden Fall.
Wie sieht man es da so? Also das ist schon ja auch was den sehr eingefleischten Fans wehtut einfach, oder?
Ja, mit Sicherheit. Aber das war ja auch immer eigentlich ja zu einem Zeitpunkt, wo trotzdem klar war, zumindest das Rückspiel, wo trotzdem klar war, du bist Meister. Und ja, dann guckt man da schon drüber hinweg, weil am Ende des Tages ist es halt schon, glaube ich, wichtiger, die 2 Sterne zu haben, statt irgendwie 2 Derbys mal in einer Saison zu gewinnen.
Aber was fehlt denn? Also was muss Kivu denn anpacken im Sommer? Das ist ja auch, können wir dann eigentlich auch gleich auf die Community-Fragen ein bisschen eingehen, weil die sich natürlich auch ein bisschen darauf beziehen, so Mercato-mäßig und so, das wollen die Leute ja immer wissen. Aber was, wo muss er sich vielleicht aus deiner Sicht auch weiterentwickeln und an der Taktik schrauben?
Ja, das habe ich wahrscheinlich so ein bisschen schon ausgeführt. Ich glaube halt, also wenn wir sozusagen auch ein bisschen auf den Mercato gucken, Kivu hat ja auch eine Mannschaft übernommen, die eigentlich in der Spitze kaum verstärkt wurde. Und er hat nicht die Spieler bekommen, die er sich eigentlich gewünscht hat. Das hing wahrscheinlich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mit seinem vergleichsweise noch geringen Standing zusammen. Man hat ja bei Lookman zum Beispiel alles versucht. Atalanta hat halt bis zum Schluss aus mir immer noch ehrlicherweise unerfindlichen Gründen das blockiert. Dann hätte man wahrscheinlich so diese Komponente noch anders gehabt, gerade im Angriff. Ansonsten ist es natürlich so, dass dasselbe Mittelfeld, eigentlich auch derselbe Sturm in der Spitze, und hinzugekommen ist eigentlich nur Akanji. Und dafür, dass die Mannschaft natürlich, also dass er die auch übernommen hat nach einem, wir erinnern uns, nicht gerade glorreich verlaufenden Champions-League-Finale, wo dann sozusagen nicht nur Champions-League-Finale verloren wurde auf echt desolate Weise, sondern eben auch die letzte Titelchance in der Saison, da hat er die Mannschaft tatsächlich relativ gut gepackt gekriegt und wieder aufgerichtet. Und das spricht auch auf jeden Fall für ihn. Das ist überhaupt nicht gering zu schätzen oder so.
Absolut.
Ja, Marius, mach doch deine Community-Fragen zum Mercato.
So. Ja, alles klar. Michael wollte wissen, wie wir Inters Kader verstärken würden für Titelverteidigung und Champions League. Also das geht dann ja ein bisschen damit hinein. Braucht es jetzt, nachdem Kivu ein Jahr mit der Mannschaft gearbeitet hat, braucht es den Spielertypen Lookman oder vergleichbar nochmal, braucht es den Kone, den du schon angesprochen hast, der wahrscheinlich auch auf Sicht Nachfolge Çalhanoğlu und so weiter und so fort. Es stellt sich auch die Frage, ob Bastoni noch wechselt oder nicht. Stand jetzt sieht es, glaube ich, eher nicht danach aus, dass Barcelona das bezahlen kann oder will.
Ja, also ich meine, mitbekommen zu haben, oder man scheint sich festgelegt zu haben, dass man schon eher im 3-5-2-Modul erstmal bleiben möchte. Also die große Systemrevolution zum Beispiel ist nicht zu erwarten, aber die Gerüchte, die so kursieren, und auch das Budget, das man angeblich haben soll, also da variiert so zwischen 50 und 100 Millionen exklusive Verkäufe, also das käme dann noch obendrauf, das ist auf jeden
Fall. Das ist ja schon mal mehr als die letzten Jahre, ne?
Ja, letztes Jahr zum Beispiel hat man 100 Millionen Defizit gemacht, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Also da hat man ja tatsächlich viel investiert, ohne nennenswert zu verkaufen. Man hat halt, das war ja sozusagen die Strategie der noch immer relativ neuen Eigentümer, dass man junge Spieler mit maximal 25 Millionen holt, was man dann also auf verrückte Weise gemacht hat. Also einfach 4 Spieler geholt für 25 Millionen so. Und das sollte sozusagen die Strategie sein, dass da Entwicklungspotenzial ist, wenn man sozusagen in das Investment nur so weit reingeht. Aber jetzt ist, glaube ich, auch Oaktree klar geworden, dass man halt in der Spitze was tun muss. Und das ist ja eigentlich relativ interessant. Also dass Oaktree, die haben ja das Ziel, also das ist einfach ein Hedgefonds. Und ich bin jetzt, also meine Hedgefonds-Expertise hält sich in Grenzen. Ich habe noch keinen Milliarden-Hedgefonds geführt. Aber deren Ziel ist es offenbar, einen Kaderwert von 1 Milliarde zu schaffen über die nächsten Jahre und sozusagen so den Wert des Clubs zu steigern, weil die dort sozusagen das Hauptasset für eine Wertsteigerung sehen, und dementsprechend musst du auch in den Kader investieren. So, und dann sind wir jetzt bei dem Sommer angekommen, wo die Gerüchte eigentlich, also mich schon relativ hype machen, um es mal so zu sagen. Also wenn es nur ansatzweise mit Nico Pass klappen könnte, es wäre einfach unglaublich. Manu Kone wäre, glaube ich, eine super Ergänzung im Mittelfeld, beziehungsweise nicht nur Ergänzung, ihr wisst, was ich meine, ne? Der würde halt diese physische Komponente reinbringen, die dir gerade auf internationalem Level noch fehlt. Über Palestra wird diskutiert, der wäre auch ein absoluter Traum. Also was an Gerüchten kursiert, ist, glaube ich, echt, geht, glaube ich, nicht besser aus Inters Perspektive. Gerade jetzt natürlich die Frage, was kriegst du umgesetzt, aber ihr kennt mich, also ich war ja schon früher, allein was die Gerüchte angeht, vielleicht ein bisschen pessimistischer als das, was jetzt gerade so in Umlauf ist.
Wen würdest du dafür abgeben? Also wenn du sagst, du musst auch dieses Jahr ein bisschen reinwirtschaften, um dann wenn du sagst, ich gebe dir das Versprechen, du bekommst Pass, aber dafür musst du halt einen von deinen Stammspielern 1A11 gewinnbringend verkaufen?
Ja, weiß ich nicht, ob das Szenario so in echt dann auch wäre. Ich glaube, worüber man sich Gedanken machen muss, ist bei aller Brillanz von Hakan Calhanoglu, also wenn er fit war, war er auch in dieser Saison Weltklasse, ob du nicht dann doch jetzt vielleicht eine nicht ganz so hohe Ablöse inklusive Gehaltseinsparung mitnimmst und ihn vielleicht durch Kone ersetzt, also so einen Spielertypen wie Kone, der dann auch so ein bisschen dieses Box-to-Box-Ballschleppen noch mehr hat, weil ich glaube, dass du das einfach brauchst auf dem Level noch mehr. Und ja, Nico Paz wäre natürlich einfach, ja, es wäre einfach ein Traum. Es hängt natürlich ganz stark davon ab, was Real vorhat, was der neue Real-Trainer, der ja offenbar Mourinho wird, also auch ehrlicherweise total crazy, das hätten wir alle ja wahrscheinlich vor 2 Wochen nicht gedacht. Ich glaube schon, dass da eine Chance besteht. Ich glaube schon, dass Nico Paz irgendwie so ein, also der wäre einfach prädestiniert auch für diesen Verein, ehrlicherweise, für dieses System hinter zwei Spitzen. Wenn man das realisieren kann und wenn die Eigentümer auch bereit sind, da irgendwie ins Risiko zu gehen, was die Ablöse angeht, dann muss man das machen und unbedingt versuchen, glaube ich.
Ich habe jetzt gerade den Namen nicht gehört, wen du verkaufen würdest. Ja. Achso, doch, Calhanoglu, aber kriegst du für den so viel Geld? Was würdest du Thuram abgeben?
Das wäre vielleicht eine Überlegung, falls das Angebot da ist. Also der hat sich ja auch gut stabilisiert zum Ende der Saison hin, nachdem er echt einen ziemlichen Durchhänger hatte zwischenzeitlich. Wer weiß, ob es vielleicht da tatsächlich irgendwie noch die Möglichkeit gibt in die Premier League für, weiß ich nicht, 60, 70 Millionen. Dann würde ich da tatsächlich drüber nachdenken, weil du ja in der Breite im Sturm was getan hast. Andererseits muss man natürlich sagen, er war ja fast auch eine Konstante, also mindestens so eine Konstante wie Lautaro, der einfach sehr oft ausgefallen ist. Und da hätte ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass das nächstes Jahr eben auch der Fall sein könnte. Und dann nur mit Esposito und ja, wäre kompliziert. Aber wir haben ja angeblich ein Budget von 50 bis 100 Millionen Euro. Vielleicht muss man in dem Sinne dann jetzt keinen der 1A-Spieler verkaufen.
Nach Thuram hatte auch der Hardstyle-Freak von Instagram gefragt und der hat gleich noch einen hinterhergeschoben. Sommer geht und Martinez wird wahrscheinlich die Nummer 1. Lieber Stankovic als Nummer 2 oder Provedel? Ob Provedel schon so konkret gehandelt wird?
Ja, kursiert auch so ein bisschen rum. Ich finde den Namen Stankovic immer nice.
Also auch der andere Stankovic, da gibt es ja auch noch eine Rückkaufoption von Brügge, ne? Also der hat sich genau, da, glaube ich, auch ganz gut gemacht.
Ja, der hat sich sehr gut gemacht. Die wird auch gezogen. Das ist tatsächlich eher so ein Fall, wo man dann überlegen muss. Und ich bin ja eigentlich ein vehementer Gegner davon, die wenigen Jugendspieler, die du hast, die es auf dieses Niveau schaffen können, zu verkaufen. Aber das wäre dann tatsächlich eine Abwägung, die du einfach in dem Sommer treffen musst, wenn aus der Premier League, wie spekuliert wird, 40 Millionen Euro für Stankovic geboten werden. Könntest ihn mit einem dicken Gewinn verkaufen jetzt nochmal, wenn du die Rückkaufoption ziehst. Und das wäre dann vielleicht Geld, was halt in Summe in einen der genannten Spieler halt fließen könnte. Ansonsten ist vielleicht auch Dumfries jemand, auch wenn der extrem wichtig ist, wenn er fit ist. Aber der hat, glaube ich, jetzt auch nur noch ein Jahr Vertrag und, glaube ich, auch eine festgeschriebene Ablöse von so 25 Millionen oder so. Und wenn du dann sagst, okay, wir verkaufen ihn sozusagen am Peak und gehen jetzt in Palestra rein, könnte ich, glaube ich, auch mitleben, auch wenn ich es schon schade fände. Weil der einfach ein Monster ist, was Effizienz angeht, was die Wucht angeht. Also gibt es ganz, ganz wenige Außenverteidiger, die da mithalten können.
Ja, das Spiel in Como war auch so krass. Mm. Also gut, ihr könntet die 40 Millionen dann auch nehmen und in Mio Backhaus investieren.
Ja, machen wir erstmal 14, aber.
Na, komm.
Aber kam jetzt gerade, als ich Feierabend gemacht habe, kam gerade von den Kollegen von der Bild die Meldung rein, Newcastle oder Brighton?
Ja, in Brighton sehe ich ihn auch. Also fände ich viel, also
ja, Thomas, du hast auch letztens mit Hürzeler gesprochen. Hat er da nicht schon mal was gedroppt?
Der ist wirklich nicht der Typ dafür, dass er einfach Dinge droppt tatsächlich. Nee, und ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt, wie er Mio Backhoff findet. Tatsächlich.
Schade.
Also ich weiß, dass ein Familienmitglied, das wäre dann mag ihn schon sehr, weil er gerade auch selber immer hier auf der Position spielt. Und der natürlich so mit im, also Freiburg-Trikot mit dem Champions League-Badge, würde ich ihm von Mio Backhaus dann schon auch holen. Aber
ja, aber du wärst doch jetzt auch nicht dafür, dass er Werder verlässt, oder? Jetzt nicht dieses Jahr.
Ich glaube tatsächlich, dass man mit Karl Heinen einen sehr guten hat und wenn man Backhaus jetzt dieses Jahr, also wenn jetzt, deswegen sage ich, wenn jetzt ein Premier League Club kommt und halt das Doppelte zahlt von dem, was Freiburg zahlen würde, dann glaube ich auch, dass ein paar Euros ganz gut tun würden.
Ja, ist halt jetzt einer der wenigen bei Werder, mit denen man sich, finde ich, jetzt wieder so richtig identifizieren kann, ne? Und das, ich weiß nicht, so ein, zwei Jahre täten ihm wahrscheinlich noch gut, aber jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen Thema abgewichen.
Ja. Marius, da sind Fragen dabei, die checke ich gar nicht. Was ist das, was da unten steht?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also es gab zwei Kommentare eher als Fragen und das eine, also ich weiß nicht, was damit bezweckt werden sollte, wurde nicht weiter erörtert. Das eine war Lecke, ich meinte Lecce. Und das andere war Milan. Und ja, weiß nicht, ob das einfach nur so...
War das in den Fragensticker reingeschrieben?
Ja, genau, oder genau.
Ja, okay, das ist Ragebait. Rage
ja. Also Lecce bin ich demnächst, falls es wen interessiert. Im Urlaub.
Ja, dann kam noch eine Frage von Michael, die sich aber eher so auf Serie A-Entwicklung allgemein bezieht als auf Inter. Und dann, ich wollte gerade noch mal gucken, ob Inter eigentlich jemanden verliehen hat, der da irgendwie zurückkommen könnte und da irgendwie noch was reißen könnte, aber das kann nicht so viel, ne?
Nur Stankovic.
Ja. Tja, schade mit Carboni, aber naja.
Ja. Ja, der hat so ein bisschen von seinen Bewegungen, hat er so ein bisschen die Baller-Vibes, ne?
Mhm.
Wenn er nicht gerade einen Kreuzbandriss hat.
Das ist das Problem, ja.
Aber die Frage finde ich eh spannend. Ist die Serie A die taktisch stärkste Liga in Europa oder fehlt ihr weiterhin internationale Dominanz?
Ja, wie definiert man Taktik? Ich glaube, dass das schon eine relativ desolate Saison für den italienischen Fußball insgesamt war. Mhm. Taktische Brillanz war jetzt auch in den Ausscheidungsspielen der Nationale nicht so wirklich gegeben. Also auch so ganz simple Sachen fand ich dann total weird. Also jetzt braucht man jetzt eigentlich auch nicht da abbiegen, aber dass man zum Beispiel auch so ganz simple Mechanismen dann auch nicht nutzt, als Gattuso, so du hast Bastoni und Di Marco, so die beste linke Seite in Europa mit und reißt das auseinander. Das sind so Sachen, wo man auch angesichts des Ergebnisses so drauf guckt. Also wo habt ihr eigentlich eure Trainerausbildung gemacht? Was habt ihr eigentlich so als Nationaltrainer vor? Wenn man so funktionierende Mechanismen, funktionierende Blöcke da schon übernehmen kann, dann macht man das einfach nicht und reißt es auseinander. Also, aber ja, okay, das ist ja wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weit abgebogen gewesen, ne? Aber ich finde tatsächlich, da habe ich mir schon drüber Gedanken gemacht und das auch mal in einem Text so geschrieben. Es ist schon erstaunlich, dass so die, ich sag mal, modernsten und innovativsten und progressivsten Italiener, die sind halt tatsächlich alle im Ausland, mehr oder weniger. Also De Zerbi, Fagioli, Inzaghi jetzt gerade auch. Das sind, also ich finde es schon bedauerlich, dass diese Trainer nicht in der Serie A angestellt sind. Ich finde, das täte dieser Liga schon gut.
Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Und wenn man dann noch einen vielleicht sonst hatte, den man irgendwie gefeiert hat in den letzten Jahren, dafür so Gasperini. Also ich muss jetzt auch wieder sagen, klar, das war ein Derby und Lazio im tiefen Block und so. Mhm. Also ganz wenig vorwärtsgewandter Fußball, den die Roma dieses Jahr auch spielt teilweise, finde ich. Also auch dünn.
Ja, da gibt es natürlich, glaube ich, echt viele Sachen, die da so bei der Roma, wie soll ich sagen, auch die Autorität von Gasperini gebremst haben. Also das ist natürlich auch so ein Ding, was in Italien einfach grassiert. Du holst einen starken Trainer und machst drumherum alles, dass der über Monate schwach erscheint. Und gerade wenn du so einen relativ doch radikalen Stil hast, so wie Gasperini, hilft dir das, glaube ich, auch nicht bei der Vermittlung.
Ja,
ist ja gut, da auch mal ein Gegenargument zu hören, weil natürlich die Stoßrichtung von der emotionalen Seite her schon eher pro Ranieri gewesen ist. Dann auch seit er weg ist, es sagt sich dann natürlich immer so leicht, seit er weg ist, gewinnen sie wieder und so, aber
ja, ist halt, also wenn du einen Gasperini holst, dann musst du dich halt dazu committen, dass du das halt durchziehst. So. Also wenn du dann als Verein nicht bereit dazu bist, dann brauchst du ihn auch nicht holen. Und dann braucht er auch nicht hingehen.
Ja. Na, da wird es auf jeden Fall, wenn die jetzt mit den Champions League-Millionen auch noch planen können, das sicherlich auch ganz interessant werden, was der dann da auf dem Mercato bereit ist zu machen oder machen kann.
Lass uns noch mal ganz kurz die Biege zu Inter machen. Thomas, Wünsche und noch nicht geäußerte für die kommende Spielzeit oder den Sommer oder irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was wir jetzt noch nicht abgefragt haben.
Nee, also wenn ansatzweise das, was gerüchteweise so kursiert, umgesetzt werden kann, dann wäre ich echt ziemlich guter Dinge, wenn auch noch Kivu einen persönlichen Einkleider zur Seite gestellt bekommt, dann noch mehr, dann schärft auch seine Autorität. Nee, ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden jetzt zum Ende der Saison gerade mit den zwei Titeln. Und ja, also keine Ahnung, ich habe 2-3 Mal irgendwie auch über meine 500 Follower in Instagram mal kurz über Kivu geschimpft. Wie gesagt, glaube ich, lag echt vor allem am Trennungsschmerz, und als Spieler habe ich ihn schon geliebt. Also ich finde, der war tatsächlich auch seine Karriere lang tendenziell underrated als Verteidiger. War auch einer dieser schon sehr, sehr früh sehr modernen Verteidiger mit einem guten linken Fuß, Top-Spielaufbau. Nach seiner Kopfverletzung ist er, finde ich, nie mehr so ganz auf das Top-Level gekommen, aber gerade die ersten 1-2 Jahre bei Inter, absolute Weltklasse gewesen, und ich finde ehrlicherweise auch da schon eine Autorität gewesen, und das merkst du jetzt ja auch, wie er diese Mannschaft führt, also und auch wie er seinen Staff führt, also dass sich dann auch der Staff nochmal präsentieren durfte, nachdem die Meisterschaft klar war. Da ist es leicht irgendwie zu sagen, ja, ist doch populistisch, dann lässt er da irgendwie dann den Kolarov noch und die anderen sich da hinsetzen und so und hat irgendwie so ein paar Schlagzeilen produziert, aber ich glaube, der meint es so und der arbeitet auch so, und das ist auch das, was man so hört, wenn man sich da so ein bisschen auch im erweiterten Inter-Umfeld umhört, sage ich mal, und ich glaube schon, dass das ein ganz guter Weg ist, der eingeschlagen wurde, und Giuseppe Marotta am Ende des Tages jede Trainerentscheidung hat bei dem Mann gesessen. Also ihr könnt mich gerne eines Gegenteils überzeugen, aber ich glaube, war der noch bei Sarri, bei Juve da? Da bin ich mir jetzt selber gar nicht mehr sicher. Das wäre dann vielleicht die einzige, die nicht geklappt hat. Ansonsten.
Nee, du würdest so. Er hat Juve im Oktober 2018 verlassen. Das müsste dann die Saison sein, ne?
Wobei ich glaube, da waren ganz viele Dissonanzen, weil der den, glaube ich, gar nicht wollte, und irgendwie mit den Agnellis und so, irgendwas war da.
Also ich hatte auch im Hinterkopf, also gefährliches Halbwissen, aber dass Sarri eigentlich auch eher ein Agnelli-Wunschkandidat war.
Irgendwas war da, ja.
Ich habe gerade noch mal in die Gerüchteküche geguckt. Tarik Muharemovic.
Ah ja, der kursiert da, auch viel.
Ja, sehr, sehr heiß gehandelt. Sassuolo, 1,92 Innenverteidiger. Jugend von Austria, Klagenfurt und Wolfsberger AC. Und Juve. Ja. Ist, glaube ich, von der Entwicklung her, haben wir jetzt nicht so oft genannt in den Folgen über die Saison, ist, glaube ich, so außerhalb der Spitzenvereine vielleicht der beste Verteidiger der Serie A. Und
was mit Solé? Also der kursiert ja auch.
Stimmt.
Würdet ihr ihn stärker sehen als Solé? Ich glaube eher andersrum.
Fair. Ja.
Aber dann ist dank Kivu auch der Inzaghi-Trennungsschmerz gemildert.
Ja, ist jetzt erstmal gemildert, aber letztendlich hängt es jetzt auch in der nächsten Saison einfach daran, wie man sich international präsentiert und wie man sich anzieht.
Ich weiß nicht, wie sich Filippo Inzaghi angezogen hat, aber der ist, damit ich mir hier die Brücke in die Serie B baue, unter der Woche einmal gehörig eingeschult worden von Alberto Aquilani. Catanzaro hat nämlich das Hinspiel 3-0 gewonnen.
Ja, über den progressiven Trainer Aquilani haben wir letztens ja auch schon gesprochen, ne?
Ja,
Aquilani habe ich als Spieler auch geliebt.
100%.
Früher gab es ja so soziale Netzwerke, wo man nicht mit Klarnamen war, sondern auch mit so, ja, wo, eigentlich wie bei Instagram, so ja. Die ganzen vor Facebook, da hieß ich auch mal Aquilani unterstrich.
Also sieht gut aus, dass Catanzaro tatsächlich ins Finale geht und würde da dann auf Monza oder Juve Stabia treffen. Die haben 2-2 gespielt. Das Hinspiel im Abstiegs-Playoff im Übrigen, Playout zwischen Bari und Südtirol, endete überraschenderweise 0-0. Da habe ich schon kurz überlegt, Freitag Anreise in Bozen rausfahren und Rückspiel Südtirol gegen Bari. Aber es catcht mich auch nicht komplett, ne?
Ich aber sagen. Droso ist doch auch schon ganz sehenswert, so.
Bitte?
Das Droso ist doch auch schon ganz sehenswert.
Oh, Moreno Longo ist Trainer bei Bari.
Na klar.
Wo hat der gezockt? Der hat auch bei Como noch. Coach? Nee, da war er Trainer bei Como nochmal. Ach, wie auch immer, jetzt trifft mir schon wieder ab. Ansonsten in der Serie C ist wild, habe ich immer noch keinen Überblick. Man kann auf jeden Fall laut Michael der Tipp die Playoffs über FIFA Plus verfolgen.
Ich weiß nicht, ob man sich da registrieren muss einfach nur, aber da die haben ja auch so im Jugendbereich immer allerhand Livestreams verfügbar. Da gibt es das Viertelfinale aktuell und da wird jetzt am Mittwoch, könnt ihr ja mal reingucken, ob es das da gibt. Da spielen dann Ascoli gegen Potenza, die haben sich auch 0-0 im Hinspiel getrennt. Brescia empfängt Casarano, die haben 3-0 auswärts gewonnen, also Formsache, dass Brescia da ins Halbfinale einzieht. Catania gegen Lecco, die haben auch 0-0 gespielt und Salernitana bei Ravenna, da hat Salerno das Hinspiel 2-0 gewonnen.
Sehr schön. Sehr schön, vielleicht springt da noch irgendein Urlaubshopping-Ding bei rum. Wobei, dann muss ich mir nochmal die Landkarte genau angucken, was, wie, wo.
Lecco ist ja auf jeden Fall auch im Norden, also falls die auf Sizilien gewinnen.
Ja, was ist das? Eher, das ist.
Das ist ja Richtung Comasee, ne? Oder über Mailand da so ein bisschen. Ja. Schwierig.
Schwierig. Was nicht schwierig ist, dass du jetzt dein Heft rausholst, dann kommt Thomas auch mal in den Genuss unseres Ausstiegs hier. Er kramt nämlich jetzt Marius in seiner Mottenkiste da hinten. Was haben wir heute? 94,95.
Ich glaube, da hatten wir Inter noch gar nicht, oder?
Letzte Woche hatten wir Inter, aber in der ja, okay, aber da kommen dann, nimm heute aus 94,95 ja, genau. Inter.
Gucke ich jetzt mal, wo die hier sind. Ach doch, die hatten wir, glaube ich, doch schon mal. Oder? Nee. Aber es gibt den einen Sticker ganz oben links im Tor mit dem buntesten Trikot aller Zeiten von Mario Approved. Ist natürlich Gianluca Pagliuca.
Das wird seine erste Saison gewesen sein bei Inter, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, kam von der Samp vorher. Und dann hat er hier einen Pfeil gesetzt bei einem Spieler, richtiger Spieler in der falschen Mannschaft.
Okay.
Habt ihr eine Idee, um wen es sich dabei handeln könnte?
Ist Paul Inns dabei? Nee, Bergkamp.
Ja, korrekt.
Ach, krass.
Dennis Bergkamp im Inter-Trikot. Kam der direkt von Ajax damals?
Mhm. Ja, schade. Absolut eigentlich. Verschwendet gewesen, Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich, was Inter Anfang, Mitte der 90er mit Hochbegabten teilweise gemacht hat. Roberto Carlos.
Oh ja, stimmt. Er ist auch tatsächlich, also von den anderen Spielern, Gianluca Festa, Giovanni Bia, klar, Beppe Bergomi, Pierluigi Orlandini, Wilhelm Jonk, ist auch so ein alter holländischer Europameister, oder? Nicola Berti, Mirko Conte, Ruben Sosa, Luca Mondini, Andrea Seno, Angelo Orlando, Davide Fontolan, Marco Del Vecchio. Alessandro Bianchi. Also es ist jetzt nicht so, ja, nicht so von Stars durchzogen, die Mannschaft.
Nee, das war, glaube ich, auch die letzte Saison, also bevor Moratti dann übernommen hat. Wenn mich das auch nicht täuscht. Das waren so Siechtum-Jahre, wo du irgendwie dann trotzdem irgendwie zweimal den UEFA Cup gewinnst. Aber ich glaube, eine dieser Saisons war auch, wo du so nah am Abstieg warst wie noch nie.
Das tatsächliche Präsident ist Ernesto Pellegrini gewesen.
Na okay, immer noch, ja. Der ist ja am Tag quasi, glaube ich, am Champions-League-Finaltag letztes Jahr oder vor dem Finale, am Tag davor, gestorben.
Ah, okay. Stimmt, haben wir, glaube ich, sogar auch drüber gesprochen.
Jetzt nochmal so ein Dämpfer hinten raus. Ich glaube, dann halten wir es lieber mit den, also mit der 94-95er Mannschaft und das. Dann halten wir es doch lieber mit.
Das ist
mit
auch den, ein Dämpfer hinten raus.
Ja, das ist auch ein Dämpfer hinten raus. Dann halten wir es doch lieber damit, dass wir gesprochen haben über den 21. Titel und die ganzen tollen Gerüchte, auf die sich Thomas schon in der neuen Saison freut und dann ein starkes Inter, das hoffentlich auch den italienischen Fußball wieder auf europäischem Parkett gut vertritt.
Wer sonst?
Ja, wer sonst? Du hast auf jeden Fall die Nerazzurri hier sehr gut vertreten. Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, lieber Thomas.
Hat mich gefreut. Bis demnächst.
Es war sehr, wie schön, es war schön wie immer. So.
Und wir, Marius, machen nächste Woche schon. Mache ich aus dem Olivenhain, machen wir eine kurze Folge zum letzten Serie A-Spieltag.
Ja, ich komme am Dienstag vom Festival wieder. Da werde ich den Laptop nicht mit hinnehmen.
Okay, dann machen wir Dienstag früh. Dann wird das richtig gut, oder?
Also da bin ich noch nicht wieder zu Hause.
Okay, ja komm, wir schreiben. Wir schreiben und ihr werdet auf jeden Fall auch noch in den Genuss kommen einer XXL-Saison-Rückblick mit Christian Bernhard. Ich habe hier schon mal gelinst. Der Tabellentipp von Christian ist unverschämt, ne? Also Stand jetzt unverschämt, wie viel der getroffen hat. Das ist richtig eklig. Darüber werden
Experte
wir sprechen.
Halt, das wüssten wir.
Ja, so. Das wird dann auch auf jeden Fall was für irgendwie im Juni, dass ihr dann nochmal was zu hören bekommt. Bis dahin, erstmal alles Gute an euch da draußen, an euch zwei auch. Und ich sage tschüss, bis bald.
Ciao.
Bleibt gesund, ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco. Potuto.